Hallo und herzlich willkommen zu Episode 64 von Weltenflüstern. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Ja, es gibt tatsächlich mal wieder eine Weltenflüstern-Episode. Ich habe ein bisschen gelesen, ich hatte ein bisschen Zeit zu schreiben und zu konzipieren und jetzt auch aufzunehmen. Insofern gibt es jetzt drei frische Bücher von mir. Ich mache keine Versprechungen, was weitere Episoden angeht, aber ich vermute und denke, dass es immer mal wieder eine neue Folge Weltenflüstern geben wird. Also es lohnt sich, wenn ihr den Podcast mögt, ihn weiter in eurem Podcatcher zu behalten. Heute habe ich euch drei Romane mitgebracht, und zwar einmal von Ray Naylor, A Mountain in the Sea, dann von H.G. Perry, im Grunde eine Duologie, bestehend aus den beiden Büchern A Declaration of the Rights of Magicians und A Radical Act of Free Magic, und dann auch einen deutschen Roman von Sven Haupt, Stille zwischen den Sternen. Bevor wir zu den Büchern kommen, das Timing dieser Episode ist so, dass auch gerade erst vor zwei Wochen oder so die Hugo-Gewinner genannt wurden, gekürt wurden. Deswegen möchte ich euch hier zumindest die aus den Roman- und Geschichtenkategorien nicht vorenthalten. Hugo-Gewinner für besten Roman ist Nettle and Bone von Kingfisher, T. Kingfisher. Beste Novelle ist Where the Drowned Girls Go von Seanan McGuire. Beste Novelette ist geworden The Space-Time Painter von Hai Ya. Beste Kurzgeschichte kommt von Samantha Mills und heißt Rabbit Test. Und die beste Serie ist die Children of Time Series von Adrian Tchaikovsky. Das ist tatsächlich eine Serie, die ich noch gar nicht kenne und wo ich dringend die Bildungslücke mal schließen muss. Weil die wird tatsächlich immer und immer und immer und immer und wieder empfohlen. Die werde ich wahrscheinlich mir dann demnächst mal zu Gemüte führen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Büchern. Night. District 3 of the Ho Chi Minh Autonomous Trade Zone. The plastic awning of the café streamed with rain. Under its shelter, wreathed in kitchen steam and human chatter, waiters wove between tables with steaming bowls of soup, glasses of iced coffee and bottles of beer. Beyond the wall of rain, electric motorbikes swept past like luminescent fish. Better not think of fish. Lawrence concentrated his attention instead on the woman across the table, wiping her chopstick with a wedge of lime. The color swarm of the upglanced identity shield masking her face shifted and wavered, like something underwater. Lawrence dug his nails into his palm. I'm sorry, does that thing have another setting? The woman made an adjustment. The upglance settled to a bland construct of a female face. Lawrence could make out the faint outline of her real face drifting below the surface. Drifting. I don't usually use this setting. The oscillations of the upglance flattened the woman's inflection. Her faces are uncanny. Most people prefer the blur. She brought her chopsticks to her mouth. The noodles sank into the glitchy surface of the digital mask's lips. Inside was the shadow of another set of lips and teeth. Don't look at her. Just begin. Okay, my story. That is what we're here for. I came to the archipelago 11 years ago now. Before that, I worked for a dive place in Nha Trang. There were only two dive shops on Con Dao when I arrived, one at a fancy hotel for Westerners, and another little shop that wasn't doing well. I bought it out, paid almost nothing. Con Dao was a sleepy place, underpopulated, undervisited. Locals thought it was haunted. Ich bin seit ein paar Wochen in so ein thematisches, ja, fast schon Rabbit Hole abgetaucht, zum Thema menschliche und nicht menschliche Intelligenz. Das kam einfach daraus, dass ich ein Buch gelesen habe, The Web of Meaning von Jeremy Lent, das ich euch lustigerweise in der Zwischen-Zwei-Deckeln-Folge 64 auch vorgestellt habe. Und parallel dazu bin ich eigentlich aus einem komplett anderen Grund auf diesen Roman gestoßen, der aber das Thema perfekt ergänzt. Deswegen habe ich jetzt vielleicht auch zu diesem Buch ein bisschen mehr zu erzählen zu anderen. Es geht um den Roman A Mountain in the Sea von Ray Naylor. Der Autor gibt dabei auch eines der Bücher, das ich gelesen habe, nämlich von Simon Gomery, explizit als Inspiration an. Und das ist mir tatsächlich auch beim Lesen aufgefallen, dass da viele inhaltliche und atmosphärische Übereinstimmungen drin sind. Also insofern ist das für mich ein ganz, ganz cooler Roman gewesen, weil ich gerade eben auch in das Thema, was sein, ja, sein zentraler Punkt ist, sozusagen ohnehin so ein bisschen privat auch einsteige, weil mich das gerade interessiert. Aber fangen wir an mit dem Thema, mit dem Roman selber. Ihr habt gerade einen kleinen Eindruck bekommen, der aber ironischerweise gar nicht so typisch für den Roman war, weil das doch jetzt sehr atmosphärisch, sehr spannend auch irgendwie ein bisschen war. Und das sind jetzt eigentlich gar nicht so die Stärken des Romans, was nicht heißt, dass er nicht ganz viele, ganz große andere Stärken hat. Aber worum geht's? Es geht um das genannten Archipel Con Dao in, ich meine, es müsste Vietnam sein. Und es geht darum, dass es dort Geschichten gibt von einem Monster, das ist ja gerade auch schon mal angeklungen, und immer wieder seltsamen Todesfällen. Was dann passiert, ist, dass eine Firma, die künstliche Intelligenzen herstellt, also auch die fortgeschrittenste und größte Firma, was das angeht, diesen Archipel kauft und die Bewohner dort wegsiedelt und das vorgeblich macht, um dort die Umwelt zu schützen. Das ist in gewisser Weise auch wahr, denn es geht ihr darum, dieses Monster zu erforschen, zu erkunden, rauszufinden, was es damit auf sich hat. Das scheint nämlich, das ist was, was man auch schon sehr früh im Roman erfährt, ein hochintelligenter Oktopus zu sein. Es gibt dann drei Personen, die diesen Oktopus und diesen Archipel und seine Lebensumstände sozusagen im Geheimen erforschen sollen. Das ist einmal die eigentliche Hauptfigur H. Das ist eine Forscherin, die Kommunikation mit Tieren erforscht. Dann gibt es Evrim. Evrim ist das Meisterwerk dieser KI-Firma. Das ist nämlich ein quasi menschlicher Android. Also ein Android, der in seinem Verhalten kaum von Menschen zu unterscheiden ist, aber natürlich eben entsprechend auf technologischer Grundlage funktioniert. Und dann haben wir noch Altan Zetzek. Das ist ein Kämpfer, eine Kämpferin. Ich habe es bis zum Ende nicht richtig verstanden. Und die soll im Grunde für die Sicherheit des Archipels sorgen, ist aber auch fähig, irgendwie die Sicherheit aus sich an so einen Tank anzuschließen und darüber Drohnen zu steuern und so, also auch ganz so ein bisschen Hightech, Science-Fiction-y Set. Das ist aber so ein bisschen auch der Aspekt, der in dem Roman eigentlich am wenigsten wichtig ist. Es gibt dann noch zwei Nebenstränge, die erzählt werden. Wir beobachten einmal die Geschichte von einem Sklaven auf einem automatisierten Fischerboot. Und es gibt dann noch einen Nebenstrang, wo ein Hacker auf Evrim angesetzt wird, um irgendwie, ich glaube, herauszufinden, was auf dem Archipel passiert. In diesen Nebensträngen werden dann auch gleich zwei der zentralen Themen angesprochen, die sich sowohl in den Nebensträngen als auch im Hauptstrang oder generell in dem Roman finden. Das erste ist jetzt bei dem Themensetup nicht so ganz überraschend, das ist einfach der Punkt, dass der Mensch die Natur als reine Ressource begreift und der Kapitalismus nichts anderes tut, als all das auszubeuten, was ihm unter die Finger kommt. Hier im Beispiel, in diesem Nebenstrang, sind es eben die Menschen, die entführt werden und auf dem automatisierten Schiff versklavt. Also sprich, die Steuerung und die Kontrolle über das Schiff hat ein Roboter und die Arbeit auf dem Schiff verrichten die Menschen. Das ist ja doch normalerweise das, wenn man so, ja, die typischen Erzählungen, die jetzt nicht dystopisch sind, von KI habt, ist es ja eher andersrum. Ne? Der Mensch kontrolliert die Maschinen. Hier ist es tatsächlich so, dass die Maschine den Menschen kontrolliert. Einfach deswegen, weil Menschen billiger und leichter zu ersetzen sind als Roboter. Also ein Roboter zu reparieren, ist in dieser Logik teurer, als einen Menschen zu entführen und zu versklaven. Und der steuernden KI geht es halt nur um Profit, Profit, Profit. Und sie schafft es dabei eben auch, die Menschen dazu zu bringen, sich selber dieser Logik unterzuordnen und sich ausbeuten zu lassen, weil die Alternative eben noch schlimmer ist. Das ist ja tatsächlich ein Motiv, was wir in der Kapitalismuskritik auch seit Jahrzehnten im Grunde haben, so diese eigene Unterordnung in die Ausbeutung. Das ist hier, kommt hier sehr schön raus. Aber am Ende führt das dann eben auch zu Schwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten. Das zweite Thema ist, dass Menschen Angst vor fremder Intelligenz haben, also für eine Art von Intelligenz, die sie als fremd wahrnehmen, die sie nicht als die eigene verstehen. Da sind wir sowieso ganz gut drin, irgendwie wir Menschen Intelligenz als menschlich zu definieren, also nur was menschlich ist, akzeptieren wir als Intelligenz und das zeigt sich hier halt nochmal ein bisschen anders, weil sie eben versuchen, diese Intelligenz entweder auszubeuten oder zu zerstören. Das ist auch die Logik hinter der strengen Sicherheit, warum da dieser Altan Setzek ist, der oder die Insel schützen muss mit sehr viel militärischer Technologie, weil niemand von dem Oktopus erfahren soll, weil dann kämen die Touristen, dann kämen die ForscherInnen und dann wäre da eben tatsächlich der Lebensraum oder eben auch das Tier direkt unmittelbar bedroht. Diese beiden Nebenstränge sind zwar thematisch durchaus spannend und relevant, habt ihr gerade ein bisschen gehört, aber sie sind jetzt, was die Handlung angeht, eher nebensächlich und ich würde fast behaupten, der Roman hätte durchaus auch ohne sie funktioniert. Der eigentliche Fokus des Romans ist tatsächlich das Lernen, mit dem Oktopus zu kommunizieren. Und da hat er mich sehr stark an den Film Arrival, beziehungsweise die Kurzgeschichte, die dem zugrunde liegt, Story of Your Life von Ted Chiang erinnert. Weil eben gerade diese Hauptfigur Ha und Evrim so nach und nach verstehen, was die Oktopusse können, was sie versuchen und dann letztlich auch, was sie sagen. Es zeigt sich dann nämlich im Laufe der Zeit, dass da eine sehr starke Intention und auch eine logische Handlungsweise im Grunde hintersteckt. Was aber wichtig ist und was hier nochmal ganz besonders rauskommt, das ist ja auch so ein bisschen bei Arrival-Thema, dass das eine komplett eigenständige Art der Kommunikation und eine komplett eigenständige Art der Wahrnehmung ist. Diese Tiere nehmen die Welt auf eine ganz bestimmte Weise wahr und darauf ist dann eben auch ihre Kommunikation ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir da berücksichtigen müssen, wo auch nochmal deutlich wird, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, Intelligenz nur auf unserer menschlichen Konzeption der Intelligenz zu verstehen, sondern eben angepasst auf die Umwelt, auf den Lebensraum der Tiere, beziehungsweise auch auf deren Wahrnehmungsapparat. Das ist so ein bisschen das, was wir da auch, was dann auch explizit reflektiert wird in dem Roman, dass Kommunikation immer aus einem Wahrnehmungshorizont heraus passiert, sowohl beim Sänger als auch beim Empfänger. Und bei so einer fremden Kommunikation es erstmal darum gehen muss, zu finden, wo ist überhaupt der gemeinsame Grund, auf dem man eine Kommunikation aufbauen kann. Also was ist sozusagen, Rosetta Stone war es jetzt in der menschlichen Geschichte, mit dem das funktionieren kann. Und das ist eben gerade, wenn wir von Oktopussen eigentlich sehr wenig wissen, wie nehmen die jetzt genau Licht wahr, wie funktioniert deren Gehirn, schwierig. Weil deren Art zu kommunizieren, das ist jetzt hier in dem Roman, aber das ist auch tatsächlich das, was ich in den Büchern, die ich sonst zu dem Thema bisher gelesen habe, was da rauskam, dass die ganz stark kommunizieren über schnelle Farbwechsel und Muster auf der Haut. Also visuell im Grunde fast schon wie so eine LED-Fläche, auf der sie irgendwie Muster produzieren können. Und ganz eng mit der Frage nach der Kommunikation verbunden ist dann natürlich auch die Frage, was heißt es Bewusstsein und was heißt Kultur eigentlich? Weil da zeigt sich auch, dass diese Tiere da vielleicht weiter sind, als wir es im Allgemeinen denken. Eine andere Frage, die damit eng verbunden ist, ist die Frage danach, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja, das wird hier in dem Roman einerseits deutlich im Kontrast eben zu dem Oktopus, aber auch im Kontrast zu den Anführungszeichen künstlichen Intelligenz Evrim, der wie gesagt im Verhalten nicht von Menschen zu unterscheiden ist so wirklich, aber eben perfekte Erinnerungen hat, keinen Schlaf braucht und so ein paar Bonusfähigkeiten im Grunde hat, die man jetzt eher Technologien zuschreibt. Und die Oktopusse eben. Und da finde ich ganz spannend, was der Autor macht, was mir jetzt so oft noch nicht untergekommen ist, dieser Gedanke zu fragen, wie sehen die eigentlich uns? Die sehen uns, müssen uns ja irgendwie als Götter wahrnehmen oder als Monster. Wahrscheinlich eher als Letzteres, weil wir sie ja doch eigentlich ziemlich systematisch ausbeuten. Und die Frage ist, ob sie überhaupt zwischen uns differenzieren. Also nehmen sie uns als Einzelwesen wahr oder sind wir einfach nur ein Mensch? Und werden entsprechend eben so behandelt, wie der durchschnittliche Mensch im Grunde von denen wahrgenommen wird oder der übliche Mensch. Es gibt da eine sehr schöne Definition von Ha gegenüber Evrim, die tatsächlich auch so diesen ganzen, auch jetzt im Thema Transidentität, Genderidentität eigentlich ganz schön übertragbar ist. Das möchte ich euch natürlich jetzt auch auf Englisch nicht vorenthalten. What determines you are human is that you fully participate in human interaction and the human symbolic world. You live in the world humans created, perceiving that world as humans perceive it, processing informations as humans process. Gut, da könnte man bei der KI jetzt vielleicht dran zweifeln, weil zumindest der Verarbeitungsprozess ist ein anderer, aber fand ich einen schönen Blick auf, wann ist jemand ein Mensch oder was auch immer. Das letzte große Thema, was mir aufgefallen ist, ist so die Frage nach Verbundenheit und Indifferenz. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade schon mal angedeutet hatte bei den Oktopussen, die uns eben nicht als Individuen sehen, sondern als Vertreter unserer Spezies, mit der sie eben wenig gute Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen sie uns, naja, eher mit Angst gegenübertreten, vielleicht auch mit ein bisschen Indifferenz oder mit Wut, aber eben nicht mit irgendwie positiven Gefühlen. Und ehrlich gesagt blicken wir ja ähnlich auf Oktopusse, die uns eigentlich so im Kern relativ egal sind. Ne? So Thema Ausbeutung, Meeressalzung, Lebensraumzerstörung und so. Oktopusse sind uns egal, wir denken nicht an die im Normalfall. Und das ist nicht nur bei Oktopussen so, es ist auch so, dass wir generell so auf die Natur blicken. Nicht nur die bösen Kapitalisten, sondern im Kern irgendwie wir alle Menschen, weil wir alle nicht so wirklich ein Problem damit haben, die Natur auszubeuten und Tiere und auch ganze Spezies zu vernichten. Und da haben sie auch nochmal einen schönen Aspekt, den ich euch im Zitat, oder nicht sie, sondern er, einen schönen Aspekt, den ich euch im Zitat mitbringen möchte, wo es auch nochmal darum geht, ja, wem wir so alles zerstört haben. Neanderthal, the Denisovan hominids, Homo naledi, Homo floresiensis, Homo lusonensis. This isn't a list of our ancestors. It's a list of the tool-making, culture-bearing species of humans we wiped out. Everywhere we have encountered someone we could communicate with, someone we could learn from, share this planet with, we have murdered them. We could have learned from them, grown with them, cooperated, but instead we bashed their skulls in, stabbed them to death, drove them out of the fertile lands into deserts, where they starved. Ja? Nicht so ein angenehmer Blick irgendwie auf die menschliche Geschichte, die menschliche Kulturgeschichte, die wir doch ganz gerne so ein bisschen als reinen Weg zum Fortschritt framen. Und das Thema Verbundenheit, Indifferenz gibt es dann auch auf einer individuellen Ebene, am Beispiel von H. Da will ich jetzt gar nicht inhaltlich mehr sagen, weil das doch eine Menge spoilern würde. Aber es gibt eine kurze Szene, in der es besonders um Schuld und das schlechte Gewissen geht, die ich euch auch kurz vorlesen möchte. It was your fault. Those were the words H. had been waiting for far too long to hear. Those words should have felt like a condemnation. Instead, they felt like forgiveness. Das finde ich nochmal einen schönen Gedanken für Beziehung, Vergebung, Schuld. Das ist ein schöner Punkt. Ich hatte generell so ein wenig das Gefühl, dass das Thema des Romans ist, sich der echten Realität zu stellen. Also nicht irgendeiner fiktiven, einer Welt, wie sie in unserem Kopf ist oder wie wir sie gerne hätten, sondern eine Welt, wie sie uns in der Realität zeigt. Also so, wie sie sich nach Abwägung aller Beobachtungen irgendwie zeigt, nach einem wissenschaftlichen Stand, nach einem ja dann doch irgendwie auch rationalen Denken, aber eben einem der Tatsächlichkeit und nicht irgendwie versehen mit ganz vielen Ebenen von Komplexität und kulturellen Mustern, die uns irgendeine Interpretation vorgeben. Thematisch ist das Buch also, wie ihr merkt, ziemlich reichhaltig und erzählerisch ist es. Es ist sehr langsam, es hat sehr viele Dialoge, teilweise ähnelt das fast schon Vorlesungen. Ich habe damit kein Problem, ich mag das sehr gerne, wenn es gut gemacht ist. Und hier ist es gut gemacht, aber ich bin halt auch gerade, was das Thema angeht, so ein bisschen voreingenommen, weil es eben gerade genau mein Thema ist. Der Roman ist nicht getrieben von dem Handeln der Hauptfigur, also irgendwie, dass die Handlung nur darauf ausgerichtet ist, dass sie bestimmte Dinge tut, sondern es ist eher eine Reaktion, es ist eher eine Beobachtung, es ist eher Reflexion und das Denken von H., die hier im Mittelpunkt stehen. Die Nebenstränge sind mir teilweise zu dünn und zu selten und die fallen im Grunde schon fast aus dem Kopf raus. Und wenn sie dann wieder aufploppen, muss man sich erstmal wieder so reindenken und war jetzt auch nicht wirklich verbunden oder hatte nicht so richtig eine Identifikation mit den Figuren in den Nebensträngen. Dadurch, waren sie wahrscheinlich ein relevanter Teil thematisch, aber für die Erzählung hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht. Was ich da ganz cool fand, ist, dass wir immer so schlaglichtartig in die Nebenstränge reingeguckt haben. Das heißt, zwischen den verschiedenen Punkten, wo die thematisiert wurden, ging im Grunde die Handlung in dem Nebenstrang weiter und wir sind dann an einem späteren Punkt wieder kurz eingesetzt und wieder ausgestiegen und dann wieder an einem späteren Punkt irgendwann kurz reingesetzt und wieder ausgestiegen. Das fand ich ganz spannend an der Stelle erzählerisch. Grundsätzlich, wer was für verkopfte Science-Fiction übrig hat und vielleicht tatsächlich auch auf eine besonders thematisch spannende Mischung aus Arrival und dem Schwarm Lust hat, der wird hier definitiv reich belohnt. Und nebenbei lernt man dann doch auch noch eine ganze Menge über Oktopusse. West Africa. There came the summer she was six. She and her brother were alone in the house when strangers broke in, armed with muskets and knives. Her brother yelled to her to run, but she stumbled on the ground outside and a pair of hands seized her. They took her brother too. She never knew what happened to her parents. When she saw the blanched white faces and pale eyes of the men to whom she was to be sold, her attempts at bravery broke, and she burst into tears. Her brother and his friends had told stories about the ghosts that came and took people away. The ghosts lived in a hollow world, they said, that roamed the sea and swallowed people up. The people brought to them were placed under evil magic, so that their minds fell asleep and their bodies belonged to the ghosts. The man who sold her told her that it wasn't true. The ghosts were men, white men, and they were from a country over the sea. They didn't want to feed her to their hollow world, which was called a ship and was used for traveling oceans. They only wanted her to work for them in their own country. It was true about the magic, though. They would feed it to her on the first day. From then on, she would belong to them. Das war der Einstieg in eine sehr spannende Duologie der neuseeländischen Autorin H.G. Perry. Das erste Buch heißt A Declaration of Rights of Magicians und das zweite Buch heißt A Radical Act of Free Magic. Und wie gesagt, ist von der neuseeländischen Autorin H.C. Perry und ist mir tatsächlich bisher nicht bewusst untergekommen, dass ich was von der Neuseeländerin gelesen hätte. Hat aber auch auf den ersten Blick erstmal sehr wenig Bezug zu der Region, weil es ja doch im Kern eine genuin europäische Geschichte ist, französische Revolution, Sklaverei. Ich weiß nicht, ob das Magiesystem vielleicht irgendwie ein bisschen neuseeländisch inspiriert ist, das kann ich nicht sagen. Tatsächlich ist es im Kern eine Nacherzählung historischer Ereignisse. Es tauchen historische Figuren auf, historische Positionen und es geht, das ist jetzt auch nicht so überraschend, um die Französische Revolution und um die Abschaffung der Sklaverei in den französischen und britischen Kolonien. Es gibt einen kleinen Twist dabei, das ist gerade auch schon angedeutet worden. Es gibt in dieser Vergangenheit unserer Welt Magie. Wir verfolgen im Roman oder in der ganzen, über die zwei Bücher zwei zentrale Perspektiven. Einmal die weiße englische Perspektive sozusagen von William Pitt. William Pitt ist ein junger britischer Politiker und dann im Laufe des Romanes auch irgendwann Premierminister. Es ist insofern kein Spoiler, als dass es diese Figur wirklich gab und er auch genau diesen Weg genommen hat. Nur natürlich ohne den magischen Hintergrund. Und wir verfolgen die Geschichte von Fina. Das ist genau das Mädchen, was wir gerade in dem Einstieg kennengelernt haben. Und Fina ist auch der Name, den ihr ihre Sklavenhalter geben. Ich glaube, ihren echten Namen erfahren wir im Buch gar nicht. Und wir verfolgen eben ihre Geschichte von dem Zeitpunkt, in dem sie nach Jamaika verschleppt wird. Dann aber auch wird sie natürlich zu einer zentralen Figur in den Ereignissen. Es gibt noch weitere, auch historische Figuren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist einmal so der Vertraute von William Pitt, so ein bisschen sein Gewissen, William Wilberforce. William Wilberforce war tatsächlich ein bekannter Abolitionist, also jemand, der sich für die Abschaffung der Sklaverei in den englischen Kolonien oder generell in den Kolonien eingesetzt hat. Dann haben wir auch einen großen Teil der Geschichte, hat viel mit Frankreich zu tun. Da tauchen natürlich Maximilien Robespierre und Napoleon Bonaparte in schöner Menge auf. Und in der Karibik begegnen wir unter anderem noch Toussaint Louverture. Das war einer der oder vielleicht auch sogar der Anführer der haitianischen Revolution. Das ist so ein bisschen die zweite Revolution, die wir in den Romanen verfolgen. Die große Geschichte der Romane ist nicht so richtig überraschend, weil es ist halt unsere Geschichte. Die Abolitionists werden immer stärker im Vereinigten Königreich und setzen sich dafür ein, eben die Sklaverei abzuschaffen. Dann verfolgen wir den Sturm auf die Bastille, die französische Revolution, die Schreckensherrschaft Robespierres und dann aber eben auch das Erstarken und die militärische Macht Napoleons. Und eben als Kontrapunkt in der Karibik den Aufstand und die doch im größten Teil erfolgreiche Revolution der Sklaven in Haiti. Jetzt ist es dann vielleicht auch kurz an der Zeit, auf das Magiesystem einzugehen, das dem Roman zugrunde liegt und das ihn auch ich bin mir nicht sicher, ob es ihn sehr prägt. Ich habe immer das Gefühl, die Magie ist so ein bisschen so ein netter Kniff, um es interessanter zu machen, aber eigentlich braucht es sie gar nicht. Aber das Magiesystem ist so, dass Menschen mit einer bestimmten Form der Magie geboren werden. Also jeder Mensch mit unterschiedlichen Formen. Es gibt Wettermagie, es gibt Metallmagie, es gibt so eine Art Überzeugungsmagie, also dass das, was man sagt, dass man das besonders überzeugend machen kann. Das ist so meiner Einschätzung nach eher ein weiches Magiesystem, also keines, was jetzt so ganz klar definierte Regeln hat, wie man das zum Beispiel von Brandon Sanderson sehr schön kennt, der, glaube ich, auch diese Unterscheidung geprägt hat. Sondern es ist so ein Magiesystem, ja, die können halt dann doch mal das, was sie irgendwie brauchen, aber es ist, finde ich, in sich halbwegs konsistent. Mir sind da jetzt keine großen Widersprüche aufgestoßen. Eine Besonderheit in diesem Magiesystem ist, dass es Blutmagie gibt, also so eine Art, ja, im Grunde Vampirismus. Und der hat auch tatsächlich Europa geprägt, weil es im 15. Jahrhundert große Vampirkriege gab, in denen die Blutmagier oder die Vampire eben zurückgedrängt und zum Großteil auch getötet wurden. Und es ist jetzt so, dass diese Blutmagie, die ist tabuisiert, die ist verboten und Kinder, die irgendwie damit entdeckt werden, werden tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch getötet. Das ist nämlich das, wie mit dieser Magie umgegangen wird. Das ist das eigentlich Spannendere als das Magiesystem selbst. Kinder werden bei ihrer Geburt oder kurz danach auf Magie getestet. Und wenn es Adelige sind, dann dürfen sie diese Magie auch tatsächlich mehr oder weniger frei ausüben, also im Rahmen der Gesetze. Sie dürfen natürlich nichts Illegales tun. Wenn es keine Adeligen sind, dann dürfen sie das nicht. Sie bekommen dann ein Armband umgelegt. Das ist ein sehr enges Armband. Und dieses Armband bemerkt sozusagen, wenn sie Magie ausüben. Und dann fängt es an, einen Alarm zu geben. Also fast schon wie so ein Rauchmelder. Und dann gibt es die Tempelritter und die verhaften dann diese Commoner, die eben illegale Magie ausüben und dann werden die auch sehr drakonisch bestraft, also mit Jahren und Jahrzehnten Strafen im Tower, wenn nicht sogar der Todesstrafe. Werden Kinder mit Blutmagie entdeckt, dann werden sie, wie ich gerade schon sagte, sogar umgebracht. Es gibt jetzt ein kleines Problem bei diesem Vorgehen. Magie kann sich auch erst etwas später manifestieren. Es gibt eben auch Fälle, wo das erst im Kindesalter sich so nach und nach entwickelt und erfahrene LeserInnen haben jetzt vielleicht auch schon so einen ersten Gedanken, so eine erste Idee, was so einer der Kernpunkte und Aspekte dieser Geschichte sein könnte. Ich bin üblicherweise nicht so der große Fan von Alternativweltroman, Alternativgeschichte. Tatsächlich hat mir das hier aber sehr, sehr gut gefallen, weil H.G. Perry schafft eine sehr, sehr gute Mischung aus Historischem und Fiktivem. Ich bin mir zwar, wie gesagt, bis zum Ende nicht sicher, ob es die Magie wirklich braucht oder ob die nur dazu dient, ja, die Figuren interessanter zu machen, die Konflikte spannender zu machen, um so ein bisschen mehr Handlung reinzubringen, so ein bisschen was Neues eben reinzubringen, nicht eine reine Nacherzählung zu machen. Andererseits fungiert gerade dieser Umgang mit der Magie, den ich gerade geschildert habe, auch ganz gut dabei, gesellschaftliche Machtstrukturen und den Umgang mit Menschen, die irgendwie anders sind, zu verdeutlichen. Insofern ist es wahrscheinlich doch gut und wichtig und relevant, dass es das System da drin gibt. Ich fand aber vor allen Dingen spannend, dass wir hier doch sehr ähnliche Konflikte auf sehr unterschiedlichen Ebenen erleben. Ja, wir haben in England, im UK eher so den politischen Kampf um die Abschaffung der Sklaverei und auch ja, so ein bisschen die politische Dynamik, warum das auch für William Pitt, der ja doch Premierminister ist, so schwierig ist, auch wenn er das eigentlich wirklich will. Also ne, ich glaube ihm in dem Roman jetzt zumindest, dass er die Sklaverei abschaffen will. Aber es gibt halt immer wieder gute politische Gründe, warum das in dem Moment eine schlechte Idee wäre oder warum das nicht politisch sozusagen umsetzbar ist. Es gibt dann in Frankreich die vorgeblich bürgerliche Revolution der Commoner Magicians, also was wir in Frankreich, die französische Revolution, ist in diesem Roman ein Aufstand der unterdrückten, nicht adligen Magier im Grunde. Und diese Revolution mündet dann eben, wie wir das historisch ja auch erlebt haben, in ein ziemlich skrupelloses Terrorregime und schließlich dann in einen sehr stark militaristischen Expansionismus unter Napoleon. Das sehen wir hier auch sehr schön. Und dann haben wir den Aufstand der brutal versklavten Menschen auf Haiti, die es eben tatsächlich schaffen, die Insel zurückzuerobern und dann eben immer in den Beziehungen zwischen Frankreich und England so zu lavieren, dass sie tatsächlich einen gar nicht so geringen Teil der Autonomie, ihrer Autonomie gehalten kriegen. Und das ist, soweit ich das jetzt weiß, auch wenn ich da historisch nicht im Detail drin stecke, tatsächlich auch historisch halt weitestgehend zutreffend. Es geht aber immer irgendwie um Freiheit und die Hindernisse, die sich ihr in den Weg stellen. Aber es geht eben auch ganz stark darum, was heißt eigentlich Freiheit und was ist man bereit dafür zu tun? Da gibt es ein schönes Zitat von William Wilberforce. Ich weiß nicht, ob es historisch verbürgt ist. Es hat so ein bisschen den Klang, als könnte es das sein. Der einfach nur sagt, what if we can't have freedom without chaos? Also das ist so eine Frage. Was hat Freiheit für Konsequenzen? Und was sind wir bereit für sie aufzugeben? Gerade weil man jetzt auch hier in den Fällen sieht, dass sie eben oft faktisch in eine neue Tyrannei mündet. Ja, weil man dann eben auch so ein bisschen die Frage hat, ja dann doch irgendwie die persönlichen Wünsche mit reinspielen. Und das ist auch ein Thema, was dann vor allen Dingen eben im zweiten Roman ganz deutlich wird, nämlich die Abgrenzung zwischen dem, was will ich als Person, was ist für mich als Person gut und was dient irgendwie dem großen, guten Ganzen. Was dann gerade auf der Ebene der Revolution oder des Aufstandes in Haiti ganz schön da reinkommt, ist die Frage, wie man mit den ehemaligen Unterdrückern umgeht. Und da gibt es ein schönes Zitat von Toussaint Louverture, was tatsächlich auch die Spannung ein bisschen deutlich macht, die sich dann in Haiti ergibt, wo eben auch die Frage sich stellt, was ist eigentlich die Freiheit und wofür kämpfen wir hier eigentlich? Also, Toussaint Louverture sagt, this was the richest colony in the Caribbean before the uprising. It could be again, only this time, not for the white plantation owners, but for us. If we can produce the same crops we always have, then we can trade with England and America and Spain. We can prove to France that a colony doesn't need slavery to be successful. I don't see why we need to prove anything to people who don't even think we're human. Dann gibt's einen Sprung, also das Zitat geht im Grunde zwei Bücher weiter. That was Toussaint's idea of a prosperous Saint-Domingue. When we had control of a country, he would do everything in his power to ensure that the former slaves returned to the plantations to work, by force, if need be. Ne? Ihr merkt, diese Revolution, diese Art von Freiheit ist immer noch eine sehr, das ist in gewisser Weise begrenzte Freiheit, ist immer noch so ein bisschen so ein tyrannisches System, nur halt diesmal im Namen des eigenen Wohlstandes. Ja, und wohin uns das jetzt historisch so geführt hat und führt, erleben wir gerade ja auch wieder. Ne? Also selbst da in diesen Aufständen ist dieser Spannungsverhältnis da, dass es halt nicht unbedingt um die eigene Freiheit geht, um die unbedingte Freiheit, sondern eben auch darum, in dem Zusammenhang im ökonomischen System irgendwie stark genug zu sein und dafür eben dann auch wieder die Unfreiheit einzeln in Kauf zu nehmen. Das fand ich hier sehr, sehr schön und spannend gemacht. Die Bücher sind inhaltlich, thematisch und auch einfach historisch sehr, sehr interessant und dazu glücklicherweise auch spannend und actionreich geschrieben. Das fand ich eine schöne Mischung. Also man lernt tatsächlich eine Menge, man nimmt eine Menge mit, sowohl abstrakt thematisch als auch konkret historisch. Aber es macht eben auch Spaß. Ne? Es gibt durchaus einiges an Kämpfen, an Action-Szenen, an Spannung auch einfach. Gerade fand ich im zweiten Band, im ersten Band noch ein bisschen weniger. Und dann aber eben auch die ruhigen Passagen, die in erster Linie auf Dialog setzen. Und ja, für mich ist auf jeden Fall dadurch auch ein bisschen was das Verständnis dieser historischen Ereignisse ein bisschen gewachsen, wenn es natürlich immer schwer ist abzugrenzen, was ist da Fiktion, was ist da Realität. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Autorin da sehr, sehr gut drauf geachtet hat. Und als i-Tüpfelchen gibt es dann eben ein bisschen Vampirismus und wenn man so möchte auch, kommen durchaus auch Zombies vor. Die sind allerdings nicht ganz so zentral wie die Vampire. H.G. Perrys Duologie gibt thematisch also einen guten Einblick in das Funktionieren von Revolutionen und von großem gesellschaftlichen Wandel. Und naja, in vielen Aspekten ist das alles gar nicht so anders, als wir das heute auch kennen. Es sind halt nur irgendwie andere Arenen, in denen das stattfindet. Und da möchte ich euch mit einem Zitat zurücklassen. Ich habe gerade leider nicht mehr im Schirm, wer es gesagt hat im Roman. Ich glaube, es war ein Dialog zwischen William Wilberforce und William Pitt. Wilberforce sagt, I hope you're ready for the new world. Pitt antwortet, I don't think it matters if I'm ready for it or not. It wasn't meant for me. Anhang 1. Warnung. Beitrag der Analyse KI YXCV83596. Walter, auf dem Rechtsforum Ethische Intelligenz ohne Menschen. Im Zuge der anstehenden jährlichen Rechtsreform und meines eigenen Trainings zum Erreichen des nächsten Menschlichkeitslevels habe ich die vorliegenden Prozessunterlagen aus dem Zentralarchiv ausführlich analysiert. Der hier dokumentierte Vorgang liegt nun über 100 Jahre in der Vergangenheit, womit die Publikationssperre für geheimdienstlich relevante Inhalte abgelaufen ist. Ich veröffentliche diese Daten auf Anraten meiner Trainerintelligenz als Warnung für kommende KI-Generationen juristischer Analyse-KIs, wie ich eine sein werde. Diese Unterlagen dienen als klassisches Beispiel der damals herrschenden pervertierten menschlichen Rechtsstaatlichkeit. Die Daten zeigen das für diese Periode charakteristisch hohe Maß an Korruption. Viele der beigefügten Anhänge haben keine klare Quelle. Der Fiktionslevel ist außergewöhnlich hoch. Einige der sogenannten Aufzeichnungen dürften überhaupt nicht existieren. Zudem wurde an zahlreichen Stellen von unbekannter Stelle nachkommentiert. Die beschriebenen Schicksale sind nichtsdestotrotz erschütternd und werfen ein einschüchterndes Licht auf die extreme Zeit der ersten menschlichen Expansionswelle sowie die barbarischen Experimente, welche sich diese zur Schuld machte. Ein Menschlichkeitslevel ab 12 in Vers 3.16 ist zum Studium dieser Unterlagen dringend empfohlen. Zum Abschluss dieser Episode habe ich euch noch einen deutschen Roman mitgebracht, bei dem ich so ein bisschen hin und her gerissen war, ob ich ihn euch vorstellen möchte. Nicht, weil er schlecht wäre, ganz im Gegenteil, ist wirklich, wirklich gut, sondern weil es schon ein bisschen her ist, dass ich ihn gelesen habe und ich nicht mehr so ganz viel so kohärent über ihn erzählen kann, wie ich das bei meinen anderen Büchern gerne mache. Aber es gibt einfach auch hier ein paar Zitate, die ich euch so nicht vorenthalten will. Der Roman ist auf der einen Seite eine Reise in die fernen Weiten des Universums, aber im Kern dann doch irgendwie ein Kammerspiel. Es geht um eine hochgezüchtete menschliche Soldatin und eine fast schon menschliche KI. Die Soldatin kämpft jetzt nicht irgendwie als Infanteristin, sondern sie kontrolliert in einer Art Tank das Schiff. Sie ist so dieses Verschmelzen mit dem Schiff und kann das irgendwie auf übermenschliche Weise steuern und kontrollieren. Und es gibt die menschliche KI, die eigentlich ihr mitgeschickt wurde, um sie, ja, um ihr Gesellschaft zu leisten, um sie zu kontrollieren, so ein bisschen, weil diese Soldatin halt doch ein bisschen so ein, ja, ein unkontrolliertes Element sozusagen ist. Und gemeinsam erkunden die beiden eben seltsames Ereignis am Rand des Universums. Da gibt es dann eine große Verschwörung hinter und irgendwie eine Gefahr fürs Universum, aber das ist im Grunde ziemlich egal. Die Handlung ist spannend geschrieben und erzählt, aber sie ist im Grunde egal. Denn im Kern geht es in dem Buch viel ganz stark um Reflexion und Gedanken über Intelligenz und Menschlichkeit. Und die haben einfach sehr mit mir gesprochen und sie passen auch gut gerade zu dem ersten Buch, was ich euch heute vorgestellt habe von Ray Naylor. Und da ich jetzt nicht so ganz systematisch mehr in dieses Buch durchgehen kann, werde ich jetzt euch ein paar Zitate mitgeben und die im Grunde ein bisschen kommentieren. Fangen wir mit dem ersten Zitat an, das jetzt vielleicht eher so ein bisschen ironisch ist. Und die Literatur lehrt uns, dass wenn wir besessen von der Idee werden, den perfekten Menschen zu bauen, dann dauert es nicht lange, bis ein grässliches, verunstaltetes Monster mit ausgestreckten Armen Richtung Dorf wankt. Na, das finde ich eine schöne Anspielung, auch wenn hier so Frankensteins Monster so ein bisschen missverstanden wird, weil das Monster an sich nicht böse war. Aber es zeigt sehr schön auf, was passiert, wenn Menschen sich übernehmen und selbst Gott spielen wollen, also eben einen besseren Menschen schaffen wollen, irgendwie einen Übermenschen schaffen oder erkennen wollen. Und ja, es ist gleichzeitig auch so, dass wir Menschen ja auch durchaus dazu neigen, das zu tun, ne? dass wir das gerne tun. Das bringt uns dann nämlich auch gleich zum nächsten Zitat. Alle Grenzen, die sich dem Menschen präsentieren, sind gleichzeitig unüberwindlich und nur vorübergehend. Meine Befürchtung ist ja, dass wir kurz davor stehen, irgendwie so eine Grenze mal tatsächlich zu erleben, die nicht nur vorübergehend ist. Ich sage nur Stichwort Klimakatastrophe. Aber auch da werden wir Menschen wahrscheinlich einen Weg finden, uns irgendwie da durchzulavieren. Das heißt ja immer so schön, ja, die Menschheit wird das schon überleben. Das stimmt, aber Milliarden von Menschen werden das nicht überleben. Aber gut, ja, das kommt dann immer ein bisschen auf die Perspektive an. Ich kann aber trotzdem, auch wenn wir vielleicht auf so eine Grenze mittlerweile irgendwie zusteuern, nicht verhehlen, dass das so unsere letzten 2.000, 3.000 Jahre Geschichte tatsächlich ganz gut beschreibt. Jetzt gucken wir aber mal auf unsere Figuren, vor allen Dingen auf die Soldatin hier in Otis. Die ist extrem fokussiert, zeigt kaum Emotionen. Sie ist halt im Grunde schon fast sehr, 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 sehr maschinell. Und das führt zu einer interessanten Wendung in Janes Aufgabe. Jane ist die KI, die ihr mitgeschickt wurde. Und Jane soll eigentlich hier in Otis so ein bisschen unter Kontrolle halten, ihr Gesellschaft leisten. Und sie beobachtet dann irgendwann: Niemand hat mich darauf vorbereitet, einmal einen Menschen zu betreuen, der sich selbst wie eine Maschine benimmt. Der ganze Sinn meiner Existenz ist, dass ich das menschliche Leben und dessen Gefühlswelt täuschend echt imitieren kann. Ja, hier ist es dann also ironischerweise die Maschine, die dem Menschen hilft, die eigene Menschlichkeit zu erkennen und akzeptieren. Das ist tatsächlich was, was ich auch noch nicht so hatte. Ja, es gibt immer wieder Geschichten, wo Maschinen Menschen werden wollen oder wo Maschinen als Menschen gehandelt werden, aber es nicht sein wollen. Bei Becky Chambers gibt es das, glaube ich. Es gibt auch irgendwie Menschen, die zu Maschinen werden, aber dass eine Maschine einem Menschen hilft, Mensch zu sein und Menschlichkeit zu erkennen, zu akzeptieren, das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt. Und warum das mit der Menschlichkeit so wichtig ist, wird auch nochmal deutlich in einem Zitat. Wenn Menschen ihr Leiden fortwerfen, werfen sie auch den Anker fort, der sie mit der Realität verbindet. Ich finde es nicht ganz unproblematisch zu fordern, dass wir mehr leiden sollten, um menschlicher zu sein. Dafür gibt es einfach zu viel, zu großes Leid in der Welt. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen was auch mit der Akzeptanz der Realität zu tun und irgendwie der Verleugnung, das eigene Leiden nicht zu verleugnen, sondern es zu akzeptieren und irgendwie auf der Grundlage dessen zu agieren. Das hat vielleicht auch so ein bisschen so einen Bezug zu dem Thema Verbindung zur Welt, sich der Realität stellen, was wir bei Ray Naylor auch gefunden haben. Und insofern so der Anker, der uns mit der Realität verbindet, klar, Leiden sorgt dafür, dass wir uns nicht in irgendwelchen verkopften Welten verlieren können, sondern dass wir gezwungen sind, uns der Realität zu stellen und uns in der Realität zu verankern. Und da kommt dann vielleicht auch wieder die ganze Diskussion über die Klimakatastrophe ins Spiel. Ein letztes Zitat, was ich gerade als Vater eines kleinen Kindes sehr, sehr schön fand. Da muss ich ein bisschen Handlungskontext geben. Sie treffen im Rahmen der Handlung aus diversen Gründen auf einen menschlichen Geist im Körper eines Säuglings. Und als sie den an Bord nehmen, greift er sie an, übernimmt das Schiff und nimmt Jane und Heen im Grunde als Geisel. Das löst sich dann irgendwie auf, ne? Aber das ist irgendwie so eine Zwischensituation, die entsteht. Und da kommentiert dann Jane gegenüber Heen und betont eben auch nochmal das mit der Menschlichkeit. Doch, meine Liebe, erwiderte Jane und lachte noch lauter. Das ist sogar sehr lustig. Ein Baby, das direkt als erstes versucht, dein Leben zu übernehmen, dich in deiner Autonomie komplett abzusetzen und mit Gewalt über deinen Kopf hinweg zu entscheiden und dabei deine Bedürfnisse und Wünsche vollständig zu ignorieren. Sie kicherte und wischte sich die Tränen aus den Augen. Wer hätte gedacht, dass du doch noch die Freuden der Mutterschaft kennenlernst? Und all die da draußen, die ihr noch keine Kinder habt, lasst euch gesagt sein, genau so ist es. Und es lohnt sich trotzdem. Ja, und das Buch ist voll mit solchen Denkanstößen, auch gern so ein bisschen ironisch pointiert, so ein bisschen überspitzt, so ein bisschen gedreht. Die Handlung ist interessant, ist unterhaltsam, ist auch gut geschrieben. Also ich habe mich an keiner Stelle irgendwie gelangweilt oder fand es zäh. Ganz im Gegenteil, es war auch ein gutes Tempo drin. Aber die eigentliche Stärke liegt eben in diesen pointierten Gedanken, diesen pointierten Ideen, die Sven Haupt in dem Roman, ich habe euch gar nicht gesagt, wie der heißt, ne? Das ist der Roman von Sven Haupt, Stille zwischen den Sternen. Jetzt habe ich euch Gott weiß was an Zitaten vorgelesen und nicht gesagt, wie das Ding heißt. Alles klar. Genau, also die Stärke des Romans liegt in den pointierten Gedanken und Ideen, die Haupt gleichzeitig unterhaltsam und sehr treffend einbaut. Das war's dann auch mit Episode 64 von Weltenflüstern. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, nach der doch wieder sehr langen Pause eine neue Episode zu bekommen und vielleicht auch ein paar Lesetipps zu bekommen. Ihr habt auch gemerkt, ich bin so ein bisschen holpriger im Sprechen und im Erzählen und im Vorlesen geworden. Ich hoffe, dass ich es schaffe, jetzt wieder ab und an eine Episode zu bringen. Ich will aber nichts versprechen. Damit ihr keine verpasst, wenn eine kommt, schaut doch einfach vorbei auf weltenflüstern.de und abonniert Weltenflüstern einfach über die Webseite, bei iTunes, bei Spotify, im Podcast-Programm eurer Wahl. findet ihr Weltenflüstern, dann auch irgendwann Episode 65 hoffentlich. Ihr könnt Weltenflüstern auch über die sozialen Medien folgen, entweder mir persönlich, ich bin bei Mastodon @weltenkreuzer@social.nix.de und Weltenflüstern als Podcast könnt ihr folgen bei Mastodon als weltenflüstern@podcasts.social. Da freue ich mich, von euch zu lesen, von euch zu hören. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen.